Das Ende ist nah. Das ist die Überschrift des Editorials in der aktuellen Ausgabe der Musikzeitschrift Spex. Das Ende ist nah. Das bedeutet, die Spex hat in dieser Ausgabe angekündigt, dass sie zum Jahresende eingestellt wird. Nach 38 Jahren und 384 Ausgaben endet ein Zeitschriftenprojekt, das sich den kritischen Popjournalismus auf die Fahnen geschrieben hatte. Ich selbst habe die Spex Anfang der 2000er Jahre entdeckt. Damals sprach die Spex in mir zweierlei Bedürfnisse an. Einerseits den Willen, sich die Welt erklären zu wollen, auch und vor allem im Bereich der Kultur, ein Bedürfnis, das sich bei mir als Theoriehunger äußerte. Zum anderen die Lust, gute und außergewöhnliche Musik zu entdecken, das heißt Popmusik im weitesten Sinne. Die Spex versprach hier einen Fokus, der mit Pop durchaus Subkultur, experimentelle Musik und Produktion jenseits der Charts meinte. Irgendwann habe ich die Spex aus den Augen verloren. Das verkündete Ende der Spex hat mich überrascht. Es hat mich dazu geführt, mir noch einmal die Frage zu stellen, was ist das eigentlich gewesen, die Spex?
Was die Spex ja ursprünglich war, Anfang der 80er Jahre gegründet, ein Magazin, das sich mit Popkultur auseinandergesetzt hat, speziell mit Popmusik oder mit Popkultur, die insbesondere über die Musik transportiert wurde, in einer Zeit, wo Popkultur sich auch schon in sehr verschiedenen Subkulturen ausgestaltet hat. Und auch in einer Zeit, wo eigentlich dieser Begriff Pop wieder sehr umkämpft war. Also wenn man das so ein bisschen verflacht sagt, dann ist die Spex eine Zeitung gewesen, ein Magazin gewesen, was eigentlich den Pop-Begriff als Kampfbegriff auch politisiert hat über eine an den Cultural Studies angelegte Strategie der Kulturalisierung.
Roger Behrens arbeitet seit mehreren Jahrzehnten zu einer kritischen Theorie der Popkultur. Gerade in diesem Bereich, bezüglich eines theoretischen Zugriffs auf Popkultur, ist die Spex seit ihrer Gründung relevant gewesen. Für Behrens war die Spex auch noch aus einem anderen Grund relevant. Er gehört zu den Protagonisten eines anderen Zeitschriftenprojekts, das sich um Popkultur bemühte, die Testcard. Behrens hat die Spex zuerst in den 90er Jahren bewusst wahrgenommen.
Das habe ich erst in den 90er Jahren dann wahrgenommen, weil mein Musikgeschmack insgesamt doch sehr disparat war zu dem, was dann in den 80er Jahren unter anderem eben auch von Spex oder hauptsächlich von der Spex hervorgehoben wurde und thematisch behandelt wurde. Das kann man ganz grob skizzieren. Mein Musikgeschmack war eher orientiert an so klassischen Formen, in Anführungszeichen linker Subkultur, also Punk und politischer Rock, linke Rock, Pop, wie auch immer, Punk-Rock-Projekte. Während eben in der Spex schon dezidiert klar gemacht wurde, dass eine bestimmte Haltung im Pop, also die sich einerseits zum Mainstream bekennt, eine bestimmte Haltung im Pop auch eine politische, und zwar dezidiert politische Haltung ist. Also Bands wie Human League, vor allen Dingen Squiddy Politi und Gang of Four und sowas, das stand da im Vordergrund, immer dann mit einem Rückgriff auf zum Beispiel Bob Dylan und solche Geschichten. Also das heißt, eigentlich wurde in den 80er Jahren noch bis in die 90er rein so ein Konflikt zwischen Rock und Pop ausgefochten und ich war eher auf der Rockseite, wenn man das so will. In den 90er Jahren habe ich dann die Spex wahrgenommen, nicht unbedingt als Leser, sondern in der Abgrenzung darüber, dass ich mittlerweile auch eine andere Musiktradition stark gemacht hat, die in der Spex nicht vorgekommen ist und dann die Testcard gegründet wurde und erst darüber eigentlich absurderweise die Testcard wie so eine Art Konkurrenzunternehmen zur Spex aufgetreten ist. Und es hat einige Zeit gedauert, bis man eigentlich erkannt hat, man rudert da im selben Boot gegen den Strom.
Vielleicht ist es ein Kennzeichen von Popkultur überhaupt, dass sich innerhalb dieses Feldes Subkulturen voneinander abgrenzen. Rock gegen Pop, Punks gegen Popper, Agitprop gegen Glamour und Ambivalenz der Formen. Die Entwicklung der Spex zeugt vielleicht davon, dass diese Abgrenzungen innerhalb der Popkultur zunehmend obsolet geworden sind. Die Spex ist viel kritisiert worden und sie hat es geschafft, stets auch ihre Gegner zu interessieren. Von solcher Art Interesse weiß auch Nico zu berichten, bei Radio Korax ansprechbar in Sachen Punkrock.
Die Spex ist so ein bisschen aus meiner Sicht so eine Bravo für Erwachsene gewesen eigentlich. lange Zeit. Ich habe das, sag ich mal, mit meinem Punk-Kram und einer ziemlichen Scheuklappen-Attitüde dazu, Punk und Hardcore und nichts anderes, vielleicht noch ein bisschen Kunst, habe ich immer so mich gefreut, wenn da was aufgetaucht ist, wo ich dachte, ja, cool, will ich mal was drüber lesen und war dann gleichermaßen eigentlich immer empört. Es hat mich also immer berührt, dieses Blatt. Aber tatsächlich habe ich eine ganze Weile gebraucht, um mich darauf einzulassen und eben auch so quer zu lesen und nicht nur so einen Artikel von einem Heft, wo ich dann dachte, ja, das ist der Interpret oder die Künstlerin, die ich mag, weil die natürlich so breit aufgestellt waren. Und ich überhaupt nicht breit aufgestellt war, sondern das Gegenteil gesucht habe. Dass aber so außer Special Fans 1 nichts gab, was auch dieses Analyseniveau gebracht hat, wenn man so möchte. Und ich immer hochgradig gelangweilt war von Konzertbeschreibungen oder so Fans besprechen Musik oder so. Das fand ich immer irgendwie ätzend. Deswegen war ich in dieser Fansein-Kultur, habe ich mich eigentlich auch nicht so wiedergefunden. War die Specs immer mal so dabei. Und eigentlich erst so vor 10 Jahren oder sowas habe ich die angefangen regelmäßig zu lesen, weil ich so das Gefühl hatte, dass da ziemlich viel drin ist, auch wenn der Ärger immer geblieben ist, war es doch mit meinem etwas aufgeweichteren Scheuklappenblick so dann eine Rolle spielen konnte für mich auch. Und manche Sachen aber eben auch gar nicht. Es gab immer wieder Ausgaben, wo ich dachte, das ist krass. Weiß nicht, wie viele Seiten, 90 Seiten und nicht eine einzige davon ist interessant für mich. Auch das hat es in der Specs immer gegeben.
Als ich die Specs entdeckte, hatte die Zeitschrift bereits mehrere Wandlungen durchgemacht. Die Zeitschrift benennt sich seit ihrer ersten Ausgabe in Anlehnung an die britische Punkband X-Ray Specs und hat zu Beginn einen Fokus auf Wave und Punk. Sie steht in ihrer Gründungszeit insofern in der Tradition der Punk-Scenes, als dass ihre Texte auf persönlichen Erfahrungen basieren und eine bewusst unprofessionelle Handschrift tragen. Die Specs will jedoch von Anfang an über das Format eines kopierten Fanzines hinaus. Ab 1985 ist sie geprägt vom Chefredakteur Dietrich Dietrichsen, der heute als einer der wichtigsten Pop-Theoretiker im deutschsprachigen Raum gilt. Die Specs prägt das Genre der Popliteratur, wird zu einer der wichtigsten deutschsprachigen Musikzeitungen, zeichnet sich durch ein klares Layout aus und entdeckt manchen Trend. Ab Anfang der 90er Jahre ist die Specs zunehmend vom akademischen Trend der Cultural Studies geprägt. Autoren wie Dietmar Dath, von 1998 bis 2000 Chefredakteur, stehen zusammen mit der Redaktion für die sogenannte Poplinke. Schon seit Anfang der 90er Jahre hat die Specs finanzielle Probleme. Sie wird schließlich im Jahr 2000 von Piranha Media übernommen und zunehmend auf die Anforderungen des Marktes hin ausgerichtet. Was man Popjournalismus nennt, kommt zunehmend professionalisiert daher. Als die Specs 2007 von Köln nach Berlin umzieht und die Redaktion sich noch einmal vollständig austauscht, habe ich sie bereits aus den Augen verloren. Bei allen Veränderungen ist in der Specs sicherlich eines gleich geblieben: eine analytische Herangehensweise und die Theoretisierung der Popkultur.
Was mir aufgefallen ist, war, dass es tatsächlich irgendwie akademisch war an vielen Stellen, wo ich mich gefragt habe, so als User, ob das nötig ist oder ob man innerhalb so einer Popkulturzeitung nicht auch ein Format oder einen Ausdruck finden kann, der zugänglicher ist. Das hatte für mich immer, und das ist ja auch so eine generelle Kritik an Aspects gewesen, in der ich mich aber wiedergefunden habe, dieses aufs Blattgewichse, also so auch zu zeigen, was man zu formulieren in der Lage ist, wo ich so mal dachte, ja, okay, das ist mir zu viel Narzissmus auch. So, dass also da irgendwie so eine merkwürdige Allianz eigentlich immer stattgefunden hat bei den Redakteuren zwischen zeigen, wie eloquent, wie breit aufgestellt man ist, ganz viel so unzugängliche Momente, die tatsächlich dadurch entstanden sind, dass die umfassende Rezipientenbildung vielleicht gar nicht da gewesen ist. Also wenn du sozusagen den noch keinen Begriff davon hast, springst du durch einen Spex-Artikel ganz sicher nicht auf den Diskurs auf. So ging es mir eine ganze Weile. Das kann ich eigentlich erst rückblickend alles so nehmen. In der Zeit, vor 15 Jahren oder sowas, da habe ich gedacht, hä, was? Nee, da kann ich jetzt nichts mit anfangen, tatsächlich.
Die Popkultur entwickelt sich ja insgesamt als eine Kultur, die auch sehr bewusst erstmal ohne theoretische und theoriebegleitete Rahmung auskommt. Und diejenigen, die über Pop schreiben und die gut über Pop schreiben, sind diejenigen, die gleichzeitig auch innerhalb des Popfeldes Akteure der Popkultur, der Popmusik sind. Das gilt für so Namen wie dann in der Popliteratur auftauchend in den 60er Jahren Rolf-Dieter Brinkmann in der Bundesrepublik, auch in der Bundesrepublik vor allen Dingen dann für mich immer wichtig Helmut Seitzinger. Und die Spex kommt in dieses Feld rein. Ich habe eben gesagt, der Pop-Begriff als Kampfbegriff wird eingeführt oder stark gemacht. Die Spex kommt in dieses Feld rein, auch überhaupt mit einer anderen Idee von Musikjournalismus, also wo sozusagen das Hörerlebnis und eben eine dezidierte Pop-Haltung zur Popmusik eine Rolle spielt. Das ist insofern wichtig zur Abgrenzung, wie wird sonst über Musik geschrieben, eigentlich mit so einer Expertenperspektive von oben. Es gibt Leute, die kennen die Partitur, die kennen die Noten, die wissen was über den Hintergrund der Komposition und sowas. Und jetzt kommt da aber eigentlich eher, wenn man so will, vielleicht am Jazz orientierte Erfahrungs- und erlebnisgesättigte journalistische Idee ins Spiel. Jetzt muss man dazu wissen, es verändert sich im Umbruch zu den 90er Jahren, von den 80er zu den 90er Jahren etwas sehr Entscheidendes. Nicht nur der Realsozialismus bricht zusammen, also das heißt, die politische Linke erfährt auch, egal wie sie eingestellt ist zum Realsozialismus, dadurch eine Schwächung. Und es kommt überhaupt zu einer teilweise Neuorientierung der Linken auch im kulturellen Feld, also die Poplinke entsteht oder die Kulturlinke entsteht. Und gleichzeitig innerhalb der Popkultur gibt es neue Phänomene, die auch von Anfang an kodiert sind als subversive Widerstandspraxis. Das sind die beiden großen Strömungen, Hip-Hop und was sich so im Rahmen von Techno und Love Parade organisiert. Das war neu, dass die Spex das aufgenommen hat. Also es war sozusagen die erste deutschsprachige Zeitung, die auf so etwas, was ja dann schon längst ein Jahrzehnt vorher, 15 Jahre vorher in den Hauptstädten der Nordamerikas passierte, jetzt auf einmal auch rezipieren und attraktiv machen sozusagen für eine Jugend unter bundesrepublikanischen Verhältnissen. Und gleichzeitig gab es da eben auch Strömungen, die, was weiß ich, eher über den Punk-Industrial-Bereich und sowas kamen. Dafür war dann auf einmal sozusagen für so weiterhin Expertenperspektive, eine experimentelle Perspektive in der Spex kein Raum. Das hat dann eher so was wie die Testcard abgedeckt. Nichtsdestotrotz hat sich aber die Spex auch hier experimentellen Formen geöffnet. Dafür war sie in den 90er Jahren eben sehr wichtig. Also es gab ja auch eine sehr virale, lebendige, experimentelle, wie soll man das sagen, Elektronikszene in Köln, damals noch der Verlagsort der Spex, Redaktionsort der Spex. Und ebenso Bands wie zum Beispiel Maus on Mars wären da zu nennen. Und sowas spiegelte sich dann in der Spex wieder. Jetzt gibt es eine entscheidende Entwicklung, die mit der allgemeinen Entwicklung von Popkultur zu tun hat, dass ja eigentlich in den Nullerjahren die Spex schon vollständig ihr Profil geändert hat, weil sie nicht mehr ausschließlich eine an Popmusik orientierte Zeitung war, sondern eine Zeitung, die zum Beispiel dann auch schon Modestrecken hatte und einen großen Filmrezensionsteil hatte, die sich um Popliteratur kümmerte und wo sich auch nochmal der Popjournalismus selber geändert hat, also noch erfahrungsgesättigter war. Also man schreibt nicht mehr über die Musik, sondern, was weiß ich, man macht ein Interview mit irgendeiner Hip-Hop-Größe und der Text dazu besteht nicht darin, dass man eben die Musik beschreibt oder den Künstler, die Künstlerin beschreibt, sondern den Flug mit dem Flugzeug nach Los Angeles und dann mit dem Taxi durch Los Angeles und das quasi als Text für diese Musik nimmt und diese Beschreibung als eigentliche Musikkritik nimmt. Modestrecken weiß ich noch, als die eingeführt wurden in das Bex, das hat dann George Cameron zum Beispiel gemacht. Also ja, also dass sozusagen Musiker auch in anderen Positionen auftraten. Das war jetzt eigentlich schon ja der Beginn des Abgesangs, aber damals vielleicht für einige noch eine sehr originelle Weise, mit den Veränderungen der Popkultur umzugehen.
Wenn die Specs nun ihr Ende verkündet, gehen mir mehrere Gedanken durch den Kopf. Etwa, in Zeiten des Rechtsrucks verschwindet ein im weitesten Sinne linkes, zumindest antifaschistisches Magazin. Oder ein weiteres Printmedium, das von der Digitalisierung und der Dominanz der sogenannten sozialen Netzwerke verdrängt wird. Die Redaktion der Specs schreibt im aktuellen Editorial, dass ihr der klassische Anspruch des Popjournalismus in den letzten Jahren zunehmend altbacken erschienen sei.
Man kann ja auch darauf hinweisen, dass die Specs jetzt nicht die erste Musikzeitschrift ist, die den Bach runtergeht, beziehungsweise Popkulturzeitschrift ist. Also vor ein paar Jahren wurde die Debug als Printmedium eingestellt. Es gibt Gegenphänomene, die auch nochmal interessant sind. Es gibt immer noch große Popkulturmagazine wie den Rolling Stone. Soweit ich weiß, ist Ulf Poschert dort auch Chefredakteur oder zumindest in leitender redaktioneller Position. Ulf Poschert, nur dass man da einen Überblick hat, hat bei Dietrich Diederichsen, der erste Herausgeber und Redakteur der Specs war, seine Promotion geschrieben über DJ Culture und ist heute Chefredakteur, Chefherausgeber der Welt. Und hat sich selber positioniert als FDP-wählender, in Anführungszeichen jetzt Poprechter. Und das, meine ich, ist eine Verschiebung, die insgesamt stattgefunden hat, nämlich dass gewissermaßen die Normalität einer Pop-Linken sich verwandelt hat, verschoben hat zur Normalität einer Pop-Rechten. Also dass eher konservative Werte längst assimiliert wurden, aufgenommen wurden in einer allgemein sich immer noch kritisch dünkenden Popkultur. Das hat auch den Popjournalismus verändert. Auch dahingehend, dass er im Laufe der Zeit, auch schon in den 90ern, immer weiter politisch entkernt wurde. Also das heißt, immer mehr Oberhand geworden haben auch mehr oder weniger so Theoriefloskeln, die eingesetzt werden, ohne dass man die Bedeutung kennt, womit man einfach spielt. Das war in den 90ern so das postmoderne Vokabular von Differenz und Dekonstruktion und dergleichen. Und hier auch eine Gegenbewegung ist, die, meine ich, nicht uninteressant ist, nämlich gleichzeitig mit sozusagen dem Zusammenbruch des klassischen Specs-Pop-Journalismus sicher eine Akademisierung der Popkultur durchgesetzt hat. Ja, also das ist mittlerweile ein fest etabliertes Studienfach und es gibt bei Transkript die Zeitung Pop, es gibt die Testcard, die immer mit dem Vorwurf zu kämpfen hatte, mittlerweile nicht mehr, dass sie auch eine Verwissenschaftlichung des Pop betreibt. Also das sind so Gegenbewegungen und jetzt muss man auch sehen, wer sind die Akteurinnen und Akteure und man stellt fest, es sind dieselben. Also es ist jetzt ja wahrscheinlich nicht so, dass die Leute, die irgendwie in der Specs aktiv waren, mit finanzieller Not zu kämpfen haben, sondern die haben sich andere Posten gesucht und haben die anderen Posten auch schon längst gefunden und wahrscheinlich auch nicht unbedingt die sachliche Not, dass sie jetzt so einen kritischen Popjournalismus fortsetzen müssen. Gleichzeitig, das hat Diederichsen ja schon in Büchern wie zum Beispiel Musikzimmer angekündigt, ist es eben eh nicht mehr die Zeit, wo man ein spezielles Magazin braucht für eine spezielle Art von Popkritik. Sowas hat längst seinen Platz im Feuilleton gefunden und dann eben auch in den konservativen rechten Zeitungen, eigentlich in der Tagespresse, also sei es der Süddeutschen oder der FAZ oder der Zeit. Spiegel ist voll damit, die Berliner Zeitung, wenn man an Jens Balzer denkt. Gute Leute, die aber eben einfach an anderen Orten als zu den üblichen Pop-dominierten Orten über Pop schreiben. Und das gehört mit zu dieser Veränderung, die insgesamt, letzte Bemerkung dazu, eine Verdichtung letztendlich von einer Marktlogik ist, von Kapitalverhältnissen ist. Also wenn man über Digitalisierung redet, redet man ja immer über eine, oder man redet eigentlich nicht darüber, man sollte darüber reden, dass es erstmal eine Verdichtung von Verwertungslogik ist, die mit dieser Digitalisierung einhergeht. Und darüber gehen dann eben auch solche Projekte wie Specs zugrunde.
Tatsächlich glaube ich, dass, und das ist nicht mal für mich persönlich, ich glaube nicht, dass wenn die Specs weg ist, dass mir jetzt was fehlt, tatsächlich so. Ich habe die vor ein paar Jahren irgendwie auch wieder weggelegt. Da ging es mir ein bisschen so wie mit der Konkret und mit der Titanic. Irgendwie wusste man ab einem bestimmten Zeitpunkt, wie es geht, was die sagen und so. Und da kam irgendwie für mich nicht mehr genug dazu, als dass ich jetzt jeder Ausgabe entgegengefiebert hätte. Mir ging es oft um die Compilations da drin, weil es natürlich fürs Radio machen großartig war, dass man wirklich mit sehr aktueller, schön und wirklich schön ausgesuchter Musik so einen Zugang dazu hatte, das, was sonst für mich zumindest bei meinem Musikkonsum nicht ohne weiteres möglich gewesen wäre. Das ist vielleicht der Punkt, der fehlt. Ansonsten bin ich selbst in meinem Userverhalten viel auf englische und amerikanische Online-Magazine ausgewichen, die eigentlich auch so machen, was die Specs gemacht haben. Vielleicht nicht dezidiert links, sondern eher so in einer Art von Qualitätsanspruch an Popkultur oder sowas sich mein Interesse geweckt haben. Nicht unbedingt im Sezieren vielleicht so. Und ansonsten, ich finde es generell natürlich total ätzend, dass analoge Kultur verschwindet. Weil das sagt was aus und es verändert uns alle ja auch. Ne? Also allein der Alltag in einem öffentlichen Verkehrsmittel, bei dem Leute vereinzelt in Telefone gucken oder sowas, das finde ich, ist eine ganz komische Aussage über so einen gesellschaftlichen Zustand auch. Nicht, weil nicht, ich meine, mit einer Spex in der Hand rede ich auch nicht mit anderen, aber irgendwie sieht das anders aus, ne? Eine Zeitung aufzuschlagen oder sowas, hat irgendwie eine zugewandt, mehr zugewandt zu etwas sichtbar als dieses sehr vereinzelte digitale Leben. So, und das ist so, vielleicht nur so ein alltagsästhetischer Moment, aber das finde ich, spielt schon auch eine Rolle, wenn niemand mehr Bücher, Zeitschriften oder sowas in der Hand halten kann, anfassen kann, geht etwas verloren. Ich kann auf einem Display kein großes Künstlerfoto genauso betrachten wie auf einer Spex-Seite oder sowas. Das hat ja, es ist ein Verlust, ein ästhetischer Verlust tatsächlich.
Ein Heft wie Spex wäre heute wichtiger denn je für die deutsche Medienlandschaft. Davon sind wir überzeugt. Weil jemand die Stimmen aufzeigen und stärken muss, die für übersehene und unterdrückte, versponnene, abseitige und revolutionäre Positionen im Pop stehen. Oder sich ganz aktuell gegen einen in Deutschland aufblühenden neuen rechten Mainstream in Stellung bringen. Weil wir uns selbst als eine dieser Stimmen verstanden haben. Und weil es eben doch noch ein paar Platten, Filme und Bücher zu entdecken gibt, von denen Ihnen kein Algorithmus der Welt erzählen wird.
Das schreibt die Redaktion der Specs im Editorial der aktuellen Ausgabe. Der Anspruch, der hier formuliert wird, könnte eins zu eins auf das Selbstverständnis der freien Radios übertragen werden. Manchmal gibt es zwischen unterschiedlichen Akteuren mehr Gemeinsamkeiten, als man auf den ersten Blick meinen könnte. Vielleicht führt das Ende der Specs dazu, dass in der Szene der freien Radios ein paar mehr Gedanken darauf verwendet werden, was das heißen könnte, ein kritischer Begriff von Popkultur. Die letzten Abschiedsworte der Specs sind unterdessen noch nicht geschrieben. Ab heute ist die vorletzte Ausgabe verfügbar. Die letzte Ausgabe wird Ende des Jahres erscheinen. Danke an Specs für 38 Jahre kritischen Popjournalismus.